Hallo, Frau Fischer.
Hallo, Frau C.
Sehen Sie mich und hören Sie mich?
Nein, ich höre Sie gut, aber ich kann Sie nicht sehen.
Oh, Moment, das liegt vielleicht an mir.
Ja,
Jetzt? Oh,
jetzt
ich
sind Sie
rück
da.
das mal noch in Perspektive. So. Hallo.
Hallo.
Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie haben
Gerne.
wahrscheinlich auch einen sehr langen Tag hinter sich.
Ja.
Und ich musste auch gerade ein bisschen schmunzeln über Ihren Skype-Namen. Den finde ich natürlich klasse.
Ja, ich habe das bei meiner E-Mail-Adresse auch versucht, aber die war leider schon weg. Das
Die Fragen hatten Sie sich schon angeschaut,
ja,
ne?
ja, ja. Ich habe
Speakers.
mir auch so ein paar Stichpunkte gemacht.
Ja, perfekt.
Das,
Also die sind
ja.
ja untergliedert. Einmal ganz kurz zu Ihrer Person, damit ich das so ein bisschen einschätzen kann. Dann zu den Erfolgsfaktoren und zum Schluss dann nochmal eine Frage zu den Barrieren. Und gucken wir mal, wie wir durchsprechen. Ich habe mir notiert als Unternehmen bei Ihnen die BCD Unternehmensberatung Prozessoptimierung 2.0. Das ist richtig,
Ja,
ne?
ist richtig.
Und wie beschreiben Sie Ihre Position da?
Naja, das ist letztendlich ein Ein-Frau-Unternehmen und dadurch bin ich natürlich Geschäftsführerin, Inhaberin, Beraterin, Coacherin in allem, ne? Ist klar. Und ich habe aber ein Netzwerk von Beratern, mit denen ich zusammenarbeite, beziehungsweise wenn Projekte zu meinem Themengebiet nicht passen, dann gebe ich die natürlich weiter oder andersrum und wir tauschen uns dann so aus. Das ist also so ein loses Netzwerk, würde ich das mal
Ja.
bezeichnen.
Ja, perfekt. Wie lange befassen Sie sich schon mit dem Thema Lean Culture oder Lean im Allgemeinen?
Na, ich würde sagen, so seit dem Jahr 2008. Also da habe ich mich selbstständig gemacht. Ich war vorher Unternehmensberaterin, als aber angestellt. Und dann 2008 habe ich mich selbstständig gemacht und da ging es dann auch los, dass eben Lean-Projekte da aktuell geworden sind.
Also ich nehme jetzt mal an, oder können wir gleich nochmal sagen, die Kompetenz hinsichtlich Lean Culture im Mittelstand ist dann wahrscheinlich schon so ausgeprägtes Wissen, Expertenwissen.
Ja, gut, ich bin da ein bisschen vorsichtig, Experte. Also ich habe in dem Sinne nie eine Lean-Ausbildung gemacht, dass ich, sagen wir mal, Black Belt oder sowas bin. Ich würde es als ausgeprägtes Wissen bezeichnen, insbesondere aus der Praxis heraus.
Ja.
Weil in den Projekten habe ich halt die Erfahrung gesammelt, dass ich weiß, wie Mitarbeiter reagieren und was so angeschoben werden muss, damit es funktioniert, ja.
Bevor wir jetzt noch einmal richtig einsteigen, macht das Ihnen was aus, wenn ich das Gespräch auch
Jetzt ist der Ton gerade weg.
1:1 wiedergeben zu können? Das, die Aufnahmen bekommt niemand zu sehen und niemand
Ja.
zu hören. Das ist einfach nur für mich, um das zu
Ja.
transkribieren.
Nein, Sie können es gerne aufzeichnen.
Ja, perfekt, danke schön. Dann auch gleich los mit der ersten Frage. Welche Rolle nimmt die Geschäftsleitung bei der Entwicklung einer Lean Culture Ihrer Meinung nach ein?
Also aus meiner Sicht ist die Rolle der Geschäftsführung, ich sag mal, die Schlüsselrolle in Caps Lock geschrieben, also groß mit 25 Ausrufezeichen. Wenn die Geschäftsführung das nicht will, dann wird das nichts.
Ja.
Das muss durch die Geschäftsführung initiiert werden, das muss durch die Geschäftsführung dann verfolgt werden und immer wieder angestoßen werden. Und wenn die Geschäftsführung nicht dahinter steht, und zwar jeder Einzelne auch der Geschäftsführung, dann ist es extrem schwierig, da tatsächlich eine Lean Culture einzurichten. Ja? Das heißt also, in der Geschäftsführung muss unbedingt Einigkeit auch darüber bestehen, dass so eine Lean-Kultur eingeführt wird. Und die Geschäftsführung ist natürlich auch der Punkt, der die Ressourcen bereitstellen kann. Das heißt, der kann über das Personal verfügen, der kann sagen, die und die Mitarbeiter werden das zukünftig machen, der kann gegebenenfalls auch zusätzliche Mitarbeiter dafür einstellen und natürlich auch die materiellen Ressourcen, alles was an Geld angefasst werden muss im weitesten Sinne, geht natürlich auch nur über die Geschäftsführung. Ja, und natürlich hat die Geschäftsführung dann auch die Vorbildrolle. Also die muss das natürlich selbst auch leben, sonst ist das auch relativ witzlos.
Und wenn wir da jetzt gleich weitergehen, sozusagen auf die nächsten Führungsebenen, welche Rolle nehmen die Führungskräfte dann sozusagen ein? Also wenn wir jetzt unter der
Ja,
Geschäftsleitung einsteigen bis zum Vorarbeiter
ja.
momentan?
Also ebenfalls eine Schlüsselrolle. Also die müssen genauso überzeugt sein davon wie die Geschäftsführung, weil die ja diese ganze Philosophie in die Massen tragen müssen, ne? Die verbreiten das ja letztendlich unter den Mitarbeitern. Und wenn die nicht dahinter stehen, dann, das merken die Mitarbeiter sofort, dann sind die natürlich auch misstrauisch und ach naja, die wollen es ja doch nicht richtig und das ist wieder nur so eine Einschussaktion, nee, brauchen wir nicht. Also diese mittlere Ebene ist eben verantwortlich für die tägliche Umsetzung der Lean-Kultur und die muss den Prozess führen und steuern und hat dadurch natürlich auch wieder eine unmittelbare Vorbildwirkung. Also von daher genauso wichtig wie halt auch die Geschäftsführung, vielleicht in anderen Schwerpunkten, aber auf jeden Fall wichtig.
Und wenn wir da jetzt gleich mal mit der Frage anschließen, inwieweit die Förderung von Vorbildern, also jetzt Vorbildern abgesehen von der Geschäftsführung und den Führungskräften, sondern jetzt eher so Vorbilder aus den eigenen Reihen von Mitarbeitern, also Mitarbeiter, die sich ohnehin dafür interessieren oder dafür engagieren, bringt das was, diese Mitarbeiter zu fördern sozusagen, damit sich die anderen daran anschließen und ein Vorbild nehmen? Machen
wir mit der Erfahrung? Ja, muss man vielleicht so ein bisschen vorsichtig sein. Also auf jeden Fall die Mitarbeiter, die sich engagieren, die sollte man da auf jeden Fall unterstützen. Die kann man wahrscheinlich auch in Führungsrollen stecken, also sprich als KVP-Verantwortliche einsetzen oder als Initiatoren vielleicht für die täglichen Schichtgespräche. Aber man muss auch aufpassen, dass da nicht so ein gewisser Neid entsteht. Ja, der kriegt ja alles in den Hintern gesteckt und die anderen, naja, die sind so. Also meiner Ansicht nach muss man immer die Teams mit im Auge behalten. Man darf also nicht eine einzelne Person nur fördern, sondern auch das ganze Team, das hinter der Person steht. Das finde ich sehr wichtig.
Ja, guter Punkt. Was halten Sie von Anreiz- und Bonussystemen, um die Motivation der Mitarbeiter zu pushen, sage ich mal?
Ist vielleicht nicht unwichtig, würde ich aber nicht in den Vordergrund stellen. Also ich habe so die Erfahrung aus einem Lean-Projekt und man hat uns damals gesagt, das war vor 2 Jahren, wo wir das gemacht haben, hier waren schon, 5 oder 6 Unternehmensberater und da ist nie was draus geworden. Und wir waren in diesem Unternehmen ja ein knappes Jahr und haben also auch immer wieder dafür gesorgt, dass die Ideen umgesetzt wurden. Und das war das Entscheidende für die Mitarbeiter. Die haben Dinge vorgeschlagen. Ich meine, die Mitarbeiter sind die Experten, die wissen genau, was läuft, ne? Und das ist dann immer irgendwo versandet. Ja. Auch dadurch damals dem Unternehmen geschuldet, dass da ständig die Geschäftsführer wechselten und dass da so insgesamt die ganze Stimmung nicht gut war. Und dann eben dieser neue Geschäftsführer hatte uns dann geholt und wir haben dann eben auch darauf geachtet, dass da ein Maßnahmenplan entstanden ist, dass die Mitarbeiter gesehen haben, da tut sich was. Und dann haben die auch von ganz alleine mitgemacht. Wir hatten auf unserer Agenda auch so ein Kennzahlensystem. Wir haben es letztendlich noch nicht mal eingeführt. Also es gab Kennzahlen in dem Unternehmen, klar, ohne Frage, aber das war auf keinen Fall vordringlich und es war auch nicht so, dass die Mitarbeiter irgendeinen Bonus oder was brauchten.
Ja, okay. Da würde sich jetzt quasi die Frage gleich anschließen nach den standardisierten Kennzahlen. Ich kann mir die Antwort zwar schon fast jetzt denken.
Nein, Kennzahlen sind ohne Frage wichtig, weil man mit den Kennzahlen den Erfolg messen kann. Ne? Auch wir hatten Kennzahlen. Wir hatten die Audits zum Beispiel gemessen in der prozentualen Erfüllung und man hat dann auch eine ansteigende Linie gesehen. Und es ist aber so, die Kennzahlen müssen von den Mitarbeitern verstanden werden. Ja. Und die müssen von den Mitarbeitern beeinflussbar sein. Mhm. Und wenn das nicht stattfindet, dann nutzen die Kennzahlen nichts. Okay, man kann die erfassen und Kennzahlen sind in der Betriebswirtschaft ohne Frage wichtig, aber als Führungs- und Steuerungsinstrument braucht man tatsächlich Kennzahlen, die die Mitarbeiter verstehen und die nicht zu kompliziert sind. Und ja, irgendein anderer Berater sagte mal, die müssen die Mitarbeiter im Dreisatz selbst ausrechnen können. Das ist das Einfachste. Ja. Ohne Computer, ohne alles. Was weiß ich, wir waren in einem Härtereibetrieb, wo Stahlbänder gehärtet wurden in Öfen. Ja, und da hat man dann einfache Kennzahlen wie Laufzeit der Öfen oder Meter, die geschafft worden sind oder auch von mir aus eine Tonnage. Das sind dann Sachen, wo die Mitarbeiter genau ein Gefühl dafür hatten, heute waren wir gut oder heute waren wir nicht so gut. Oder auch Ausschuss, Schrottanteil, ne? Sowas.
Eher so ein Bezug dazu, ne?
Wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ja, die müssen also unbedingt diese, wie ich schon gesagt habe, die Kennzahlen verstehen. Wenn sie die nicht verstehen, wenn die zu abstrakt sind, dann ist das wenig sinnvoll, mit Kennzahlen zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich halte Kennzahlen auf jeden Fall für wichtig. Ja, das ist nur eben die Kunst, tatsächlich echte Kennzahlen zu schaffen und nicht nur irgendwelche leeren Hülsen da, die den Mitarbeitern nicht viel sagen.
Und jetzt die Kennzahlen auf so einer Prioritätenskala einschätzen müssten, wo jetzt 0 die wenigste Priorität hat und 3 die höchste?
Das ist vielleicht eine sehr grobe Skala. Also irgendwo zwischen 2 und 3 schon.
Ja,
das ja. Also wenn wir eine Skala von 0 bis 10 machen, dann würde ich schon bei 8.
Ja, okay.
Naja, dann also würde ich schon sagen. Hm?
Dann hatte ich noch eine Frage zu formellen und informellen Netzwerken. Glauben Sie, dass das dazu beiträgt, eine Lean Culture im Unternehmen entwickeln zu können?
Also diese Netzwerke sind immer wichtig. Also die informellen Netzwerke sind natürlich in gewisser Weise auch gefährlich. Ja, weil da Prozesse ablaufen, die alles torpedieren können, was man irgendwie angeleiert hat. Und da muss man aufpassen, dass man diese informellen Netzwerke kennt. Aber meistens ist es auch so, dass die Führungskräfte ihre Pappenheimer kennen und wissen, mit wem sie wie sprechen müssen. Ja. Also in aller Regel ist es so. Und dann kann man auch entsprechend gegensteuern, wenn da wirklich, was weiß ich, Stimmung vielleicht gemacht wird gegen diese Lean-Kultur, dass man mit den Mitarbeitern offen redet. Aber man muss das auf jeden Fall berücksichtigen. Mhm. Klar.
Dann hatte ich mir noch eine Frage zu den Toyota Cutter notiert.
Moment, noch mal ganz kurz. Wir waren jetzt bei den informellen Netzwerken. Wenn ich auf die formellen Netzwerke gehe, das sind ja vielleicht Netzwerke, die dadurch entstehen, dass Mitarbeiter gemeinsam in Schulungen waren oder dass sie also wissen, wen sie ansprechen können, wenn sie bestimmte Probleme haben. Das ist natürlich auch wichtig, ne, dass sie ihre Leute kennen und dass sie wissen, wo sie sich Hilfe holen können. Also das muss auch klar und transparent sein. Mhm. Ja.
Da würde ich vielleicht, glaube ich, gleich mal anknüpfen mit der, weil das ja auch so ein bisschen mit in die Netzwerke reinspielt, die Qualifizierung der Mitarbeiter.
Ja.
Also damit meine ich einmal Qualifizierung im Sinne von wirklich Schulung, also so nach dem Motto, aus Kenntnis folgt Akzeptanz. Mhm. Und einmal aber auch so die Entwicklung von Mitarbeitern im Sinne von dazu bringen, selbstständig Lösungen erarbeiten zu können. Mhm. Mhm.
Also auf Ihrer Skala von 0 bis 3 ist es eine 4. Also extrem wichtig. Die Erfahrung haben wir halt auch in diesem Projekt gemacht. Das ist eigentlich ein wunderschönes Projekt, weil wir da wirklich alles quasi umsetzen konnten, was da irgendwo eine Rolle spielt. Und wir haben damals so angefangen, dass wir die Mitarbeiter aus allen Schichten in Schulungen erstmal zusammengefasst haben. Das war der Projektstart, wo wir erstmal überhaupt erzählt haben, was wollen wir und warum wollen wir das und was wollen wir erreichen. Ne? Und dann nach diesen Schulungen ging das dann los, typisch 6S ist erstmal das allererste. Die Mitarbeiter haben da schon ganz anders auf ihre Arbeitsplätze drauf geguckt und haben dann auch angefangen aufzunehmen, sauber zu machen. Das war wirklich zum Schluss ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das war also deutlich zu sehen. Und dann haben wir aber an der Stelle auch nicht aufgehört, sondern wir haben dann noch eine Schichtbegleitung gemacht. Und wir haben dann noch weitere Schulungen gemacht. Wir haben dann angefangen, die Mitarbeiter, die da an jedem Ofen eigentlich einzeln tätig waren, zu einem Hallenteam zusammenzusetzen und haben das dann auch in einer Schulung nochmal deutlich gemacht, warum das besser ist. Haben da so ein kleines Spiel gemacht, dass die das selbst erkennen konnten, dass man, wenn man die Abläufe zusammen plant, dass man sich da auch zusätzliche Zeit freischaufeln kann, dass bestimmte Engpässe dadurch beseitigt werden, weil nicht nur einer da beim Rüsten dann ist, sondern 3 Leute anpacken. Und das hat die ganze Sache auch nach vorne gebracht, hat die Stimmung auch verbessert und wir haben dann auch in den Teams abwechselnd jedem mal die Rolle des Teamleiters gegeben, dass der sich ausprobieren konnte und feststellen konnte, ist das was für mich oder nicht. Und parallel dazu haben wir auch ein Qualifizierungskonzept entwickelt, wo wir dann konkret angefangen haben, erstmal zu erfassen, was können die Leute alles. Dann haben wir sie gefragt, was möchtet ihr noch alles können, und haben dann eben dieses Konzept aufgebaut und haben dann gesagt, okay, also ihr müsstet dann noch das und das und das machen. Das muss dann jeweils, also das war dann Learning by Doing auch. Die haben jetzt in dem Sinne keine Lehrgänge besucht, aber der Meister und Vorarbeiter musste dann bestätigen, dass die an einem anderen Ofen zum Beispiel tätig waren und dort andere Tätigkeiten dann auch durchgeführt haben, sodass sie dann auch insgesamt flexibler eingesetzt werden konnten. Und ich denke, das hat auch insgesamt dazu geführt, dass, ja, na, die Stimmung ist einfach besser geworden, ne? Ja, und das sollte dann zum Schluss auch, das haben wir dann aber nicht mehr begleitet, in der Entlohnung sich auch widerspiegeln. Also an der Stelle war dann natürlich klar irgendwo ein Bonussystem auch vorhanden.
Ja. Ich meine, irgendwie spielen die Faktoren ja dann doch alle aus
dem Bonus. Ja. Ja, und was in dem Unternehmen auch noch war, die hatten halt eine große Fluktuationsrate, und mit diesen Qualifizierungsmaßnahmen generell, denke ich, verstärkt man die innere Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen. Na, er fühlt sich wertgeschätzt und setzt sich da dann auch viel mehr ein und, sag mal, hat weniger Lust, woanders hinzugehen.
Dann würde ich jetzt nochmal auf die Toyota Kata zu sprechen kommen. Wie wichtig halten Sie diese Maßnahmen, nenne ich es jetzt mal, um die Lean Culture zu verankern im Unternehmen? Also ist das zwingend notwendig oder?
Ja, also ob Sie nun Kata machen oder irgendwas anderes, auf jeden Fall sind Verhaltensroutinen wichtig. Das geht damit los, dass die Mannschaft sich zu Schichtbeginn trifft. Das war also damals auch nicht der Fall, und das haben wir also auch angeleiert, dass dann ein regelrechter Schichtwechsel stattgefunden hat und 5 Minuten die Mitarbeiter zusammengesessen haben, den Tagesablauf geplant haben und überlegt haben, wer was einsetzt. Von anderen Unternehmen weiß ich, dass ein Geschäftsführer zum Beispiel so eine Art Glücksrad hatte. Und der hat dann morgens daran gedreht, und da, wo das Glücksrad stand, zu der Schicht ist der gegangen. Das hat bedeutet, dass sich alle Schichten immer vorbereiten mussten, weil die nicht wussten, kommt der Geschäftsführer, kommt er nicht. Ja, extrem wirksam. Finde ich eine ganz tolle Idee und ist auf jeden Fall wichtig. Also wenn Sie keine Verhaltensroutinen einführen und vor allen Dingen diese Verhaltensroutinen auch nicht von den Führungskräften kontrolliert werden, dann schläft die ganze Sache irgendwann wieder ein. Es ist also wirklich sehr wichtig. Oder auch zu so einer Verhaltensroutine gehört vielleicht auch das regelmäßige Veröffentlichen von Auditergebnissen oder von Kennzahlen oder von der Abarbeitung des Maßnahmenplans, solche Sachen. Oder wir haben Flipcharts zum Beispiel aufgestellt, wo die Mitarbeiter ihre Ideen aufschreiben konnten. Und wir hatten dann einen sogenannten Kümmerer, einen 6S-Verantwortlichen, der dann immer rumgegangen ist, sich das abgeschrieben hat und übertragen hat in den Aktivitätenplan. Und dann natürlich entsprechend in die ganzen Maßnahmen oder die ganzen Maßnahmen angeleiert hat. Also wenn Sie das nicht haben, und das muss wirklich gesteuert werden, dann schläft die ganze Sache auch wieder ein.
Wenn wir die Faktoren jetzt quasi nochmal auf dieser 0 bis 3 Skala, die ich schon gemerkt habe, nicht ausreichend ist, auf ein Wort, hat die Geschäftsleitung und Führungskräfte wahrscheinlich mit einer 3 ganz oben mit dabei, ne?
Ja, müssen. Also das ist auch ein Fehler, der häufig gemacht wird. Ich habe mal irgendwie eine Zahl gehört, dass von allen Lean-Projekten, sage ich mal, die so angefangen werden, zum Schluss nur 4% tatsächlich durchgezogen werden. Es ist wirklich schwierig, das am Laufen zu halten. Und das funktioniert wirklich eben nur, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, die Geschäftsführung muss das machen, wenn die Geschäftsführung wirklich täglich dahinter steht. Es nutzt nichts, die ganze Sache anzuschieben und dann laufen zu lassen, naja, die Mitarbeiter haben ja die Schulung jetzt gemacht, die wissen ja, wie es geht. Ja, bringt nichts. Das schläft irgendwann wieder ein. Ja.
Wenn wir die Bonussysteme und die Anreizsysteme damit einordnen müssten, ist das eher wichtig? Oder?
vielleicht für die Führungskräfte. Also es gibt ja dann auch, je nachdem wie das Unternehmen aufgestellt ist, gibt es ja ganze Lean-Abteilungen und die machen dann Lean-Assessments. Da gibt es ja auch Kennzahlen, mit denen verschiedene Prozesse gemessen werden können. Und die sollte man durchaus bei den Führungskräften dann als Anreizsystem irgendwo oder als Bonussystem mit verarbeiten. Also die Mitarbeiter, ich sag mal, die können da eigentlich am wenigsten für. Die sind immer froh, wenn die gute Prozesse haben und nicht gestört werden bei der Arbeit. Dann sind die zufrieden und dann machen die. Ja, und da ist jetzt so ein Bonussystem, klar, ich meine, wenn ich da eine zusätzliche Ausschüttung bekomme am Ende des Jahres, weil das ganze Unternehmen gut dasteht, ohne Frage, ne? Aber halte ich nicht für so wichtig wie die anderen Sachen, dass die eben wirklich gefördert werden.
Dann zur Einordnung der Charta, also oder nicht Charta, wenn wir es Verhaltensroutinen ja. jetzt mal im Allgemeinen,
ja.
dann ist das aber schon
auch drei, auf jeden Fall. Ohne diese Verhaltensroutinen kriegen Sie das nicht gebacken.
Und die Vorbilder?
Vorbilder, also die Förderung der Vorbilder, ne? Mhm. Ja. Also auf jeden Fall, wie soll ich sagen, muss die Führungsmannschaft Vorbildfunktion haben. Das ist ganz klar.
Und die Förderung der Vorbilder unter den Mitarbeitern?
Na, wie gesagt, die ist für mich so ein bisschen zweischneidig. Okay. Es sieht ein bisschen, kommt ein bisschen darauf an, wie diese Förderung aussieht. Ja. Also wenn die Förderung durch Weiterbildung passiert, okay, ohne Frage, sofort. Mhm. Ne? Wenn die Förderung durch, sag mal, einseitige Boni passiert, dann ist das so eine Sache. Also eher zwei als drei.
Fallen Ihnen denn noch weitere Erfolgsfaktoren ein, die ich nicht beachtet habe?
Ja, wir haben ja hier, Sie haben ja noch die Frage, welche Faktoren Barrieren führen bei den Beschäftigten zur Ablehnung.
Ja.
Und an der Stelle ist natürlich auch ein Erfolgsfaktor, dass die ganze Lean-Geschichte nicht als Kosteneinsparung gesehen wird, sondern um die Kundenzufriedenheit zu steigern. Und wenn man das macht, wenn man das, was im Unternehmen passiert, auf den Kunden ausrichtet und schlanke Prozesse dadurch schafft, dann hat man automatisch auch eine Kosteneinsparung. Aber wenn Lean gleich Kosteneinsparung gesetzt wird, dann ist das definitiv, funktioniert das nicht.
Ja, ja.
Also ist dieser ganze Ansatz muss richtig sein.
Ja.
Na? Das ist auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis oder ein Erfolgsfaktor, kein Erfolgserlebnis. Im besten Fall ist es ein Erfolgserlebnis dann.
Das ist auch schon da, wo, habe ich das Gefühl, immer so die größte Schwierigkeit besteht, ne? Den richtigen Ansatz dafür zu finden. Weil im Vorfeld immer gerne so dieser Kostenfaktor steht und wir machen das, weil wir sparen möchten.
Ja, ja, ja.
Ja. So ein bisschen hinten unterfällt.
Ja, na, es ist vor allen Dingen, wenn man Lean einführen möchte in einem Unternehmen, dann, es gibt ja so wahnsinnig viele Lean-Methoden, wenn man sich das dann mal so anguckt, dass man erstmal erschlagen wird, einfach schier von der Fülle der Möglichkeiten. Und da gibt es dann aber so ein paar wirksame Tools, so aus meiner Erfahrung, mit denen man beginnen kann. Das sind Rüstworkshops zum Beispiel. Also wenn gerüstet werden muss, wenn das wirklich ein Faktor ist, der eine Rolle spielt, dann kann man mit Rüstworkshops gut anfangen. 6S oder 5S, wie auch immer man das nennt, ist extrem wichtig. Aber da muss man dann aufpassen, dass man nicht dann stehen bleibt. Wir haben jetzt aufgeräumt, okay, schön, das war's. Na, dann muss dann weitergegangen werden. Wenn man das gemacht hat und man merkt, es funktioniert, die Leute gewöhnen sich dran, dann kann man den nächsten Schritt machen und andere Dinge einführen. Ja, nicht alles auf einmal, um Gottes Willen, das schaffen sie nicht. Auch bei Rüstworkshops, also wir haben auch die Erfahrung gemacht, wenn so ein Rüstvorgang eine Stunde dauert und sie analysieren das, dann kriegen sie so viele Maßnahmen, dass sie schon gar nicht mehr wissen, wo sie als erstes anfangen. Und da muss man gut sortieren, nimmt erstmal die Quick Wins, dass die Mitarbeiter sehen, oh ja, da tut sich was und das ist unkompliziert und wirksam. Und dann kann man in die Tiefe gehen und kann die Sache ausrollen. Und man fängt vielleicht auch mit einem Pilotbereich an, nicht gleich sofort im ganzen Unternehmen, das funktioniert auch nicht, sammelt da vielleicht auch ein paar Erfahrungen und trägt das dann in die Breite. Und dann funktioniert das. Ich meine, sie schaffen das nicht, Lean in einem halben Jahr einzuführen. Das ist ein Prozess, der geht über mehrere Jahre. Und wenn sie nach 2 Jahren, sag ich mal, wirklich im ganzen Unternehmen so die Grundlagen geschaffen haben, dann sind sie gut. Das, ja, das, also wir waren, wie gesagt, der Bereich, den wir gemacht haben, es war ein Bereich, wir waren ein Dreivierteljahr dort. Und da waren wir dann so weit, dass wir gesagt haben, okay, der fängt jetzt an zu laufen, man sieht die ersten Ergebnisse. Und dann hätte man in die anderen Bereiche gehen müssen. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, inwieweit dann weitergemacht worden ist. Wir waren dann nicht mehr in dem Unternehmen. Wir haben auch mehrfach versucht, dann noch weiterzumachen, aber wollte man dann nicht mehr. Da spielen dann wieder so viele Faktoren eine Rolle. Die Leute sind natürlich auch belastet. Das ist eine zusätzliche Arbeit. Und Lean einzuführen oder Lean Culture umzusetzen, da muss man sich darüber im Klaren sein, dass da Ressourcen erforderlich sind. Das kann man nicht nebenbei machen. Das ist so. Man muss Leute einstellen, man muss Leute freistellen, man muss Geld dafür bereitstellen.
Das ist wahrscheinlich auch gerade hinsichtlich des Mittelstandes auch ein bisschen schwierig, oder? Oder ist das...
Ja, es ist erstmal eine Investition. Ja, ist es. Also man investiert ja mindestens in Personal, meistens sogar noch in so ein paar Ausstattungsgeschichten, wobei die wahrscheinlich gar nicht so wichtig sind. Also eher dann das Personal und dann eben dafür zu sorgen, dass diese Kontinuität drin ist, dass das alles läuft. Und da muss halt jemand hinterher sein, es geht gar nicht anders. Das Problem ist auch, ich weiß das von Schmitz Cargo Bull, die geben pro Jahr für ihre Lean-Aktivitäten 3 Millionen Euro aus. Und die können im Controlling nicht nachweisen, wie sich dieses Geld rechnet, aber es rechnet sich. Ja. Das ist einfach dann die Summe der ganzen Maßnahmen, die aus der Lean-Geschichte herauslaufen, das dann nachzuweisen, das kommt aus Lean, ist praktisch nicht möglich. Aber wenn die das halt nicht machen würden, ich denke, das würde man dann merken. Könnte man natürlich andersrum machen, aber wer will das, ne?
Stimmt. Fällt mir jetzt noch eine Frage ein, die steht jetzt aber auch nicht in dem Fragebogen, aber vielleicht können Sie mir die trotzdem antworten. Wenn wir jetzt so hinsichtlich dieser digitalen Transformation auch mal schauen und auch so bei Lean Culture, hat sich das verändert, die Lean-Einführung, oder bekommt das einen anderen Stellenwert, wenn man jetzt so hinsichtlich digitaler Transformation schaut, oder ist das im Prinzip einfach das Gleiche? Ich meine, das ist ja so das grundlegende System, und auch digitale Prozesse brauchen ja irgendwie schlanke Prozesse sozusagen, aber gibt es da eine Veränderung, oder haben Sie da eine Veränderung festgestellt,
Also mit digitaler Transformation meinen Sie mehr über Bildschirmarbeitsplätze oder die Bereitstellung von Kennzahlen über Bildschirm, also...
Genau das, und auch... Ja. Ja, weiß ich nicht, digitale Prozesse in der Produktion vielleicht, wo Computer zu Computer gesteuerte Arbeitsprozesse.
Ja, das ist eine gute Frage. ich wäre jetzt beinahe in einem Forschungsprojekt drin gewesen, wo es genau um solche Sachen geht, aber ich habe leider den Job gewechselt und deswegen bin ich da jetzt nicht mehr bei. Aber ich denke, das spielt schon eine Rolle. Also erstmal, ich kenne ein Unternehmen, wo zum Beispiel die ganze Lean-Welt, die Belegung der Arbeitsplätze stark digitalisiert abgebildet wird. Die haben Bildschirme, die sehen genau, wo was rot flackert, grün flackert, gelb flackert, ne? Also dafür kann man die Digitalisierung auf jeden Fall nehmen. Ansonsten gilt natürlich in der digitalen Welt eigentlich genau das Gleiche wie in der analogen Welt. Man muss Verschwendung minimieren. Das heißt, wenn Sie eine Software haben, wo Sie 20 Klicks brauchen, um irgendwo hinzukommen, statt einer Variante, wo Sie mit 3 Klicks da sind, wo Sie hinwollen, ist das Verschwendung. Das ist einfach Zeitverschwendung. Das kann man letztendlich sogar messen, wenn man so will, ne? Über die längere Zeitdauer. Und von daher, wenn man die Prinzipien von Lean verwendet oder auch die Möglichkeit, dieses Poka-Yoke zum Beispiel, die Prozesse so gestalten, dass man keine Fehler machen kann, dann trifft das für die Lean-Welt genauso zu oder für die digitale Welt genauso zu. Dass der Mitarbeiter nicht aus Versehen auf eine falsche Schaltfläche geht oder einen falschen Wert eintragen kann. Das heißt, man müsste eben im Hintergrund irgendeinen Check laufen, so ein Plausi-Check, geht das oder geht das nicht?
Frau Fischer, das war es schon von meiner Seite aus. Fallen Ihnen noch andere Aspekte ein, die ich nicht beachtet habe, wenn Sie noch was ergänzen?
Nö, eigentlich nicht. Ich fand die Fragen ziemlich umfassend. Und wie gesagt, ich habe mich da in dem Projekt, also da durchaus wiedergefunden, was wir gemacht haben.
Also, ja. Gut. Sehr gefreut. Frau Fischer, super angenehmes Interview. Das hat mir sehr viel Spaß und Freude bereitet.
Schön.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und herzlichen Dank nochmal, dass
Sie Wann müssen Sie mit der Arbeit fertig sein?
Ich wollte Sie tatsächlich so Ende des Monats einreichen, ne? Ob das so zu halten ist, muss ich mal schauen. Aber
viel Glück, ne?
Herzlichen Dank nochmal.
Ja. Guten Abend noch. Gerne, ja, auch so. Ne? Tschüss.